Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. In Baden-Württemberg haben fast alle noch eine Elementarschadenversicherung, weil die da bis Mitte der 90er Jahre noch Pflicht war. Anders ist das im Saarland und in Rheinland-Pfalz, da wo jetzt gerade viele Keller und Erdgeschosse vollgelaufen sind. Da und im Rest der Republik hat diese Versicherung nur jeder Zweite. Wäre es gut, diese Versicherung wieder zur Pflicht zu machen? Das fragen wir gleich. Strom soll nie mehr so schlagartig und unberechenbar teuer werden wie vor 2 Jahren. Was sich die EU da jetzt ausgedacht hat zu unserem Schutz, das nehmen wir gleich auseinander. 6 Monate streiken und dann erfolglos nach Hause gehen, das ist bitter. So ist das gerade in Sachsen einigen Mitarbeitenden eines Recyclingunternehmens passiert. Zum Schluss hat der Chef sie dann, da hatten sie schon aufgegeben, nochmal ausgesperrt. Ohne Lohn. Seit heute arbeiten sie wieder. Wer auch arbeitet, gerade jetzt ganz akut für uns, ist Klaus-Rainer Jackisch für uns im Börsensaal in Frankfurt. Guten Tag, Herr Jackisch.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Jackisch, der DAX, der ist jetzt heute erstmal leicht abgesagt, oder?
Ja, in der Tat, er ist jetzt recht deutlich sogar in der Minuszone, steht aktuell bei 18.673 Punkten, rund 95 weniger als gestern. Gestern wurde hier ja auch gehandelt, am Pfingstmontag. Da war der DAX leicht ins Plus gegangen. Aber die Anleger machen sie im Moment jetzt erst einmal Kasse. Sie sind vielleicht doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Die Euphorie, die es in den letzten Tagen immer wieder gegeben hat, wegen der Hoffnung auf sinkende Zinsen, die hat sich ein bisschen verflüchtigt, weil man auch doch hier und da doch Zweifel hat, ob die Notenbanken tatsächlich senken und so stark senken, wie man das gerne möchte. Und man hofft sich da ein bisschen Aufklärung durch die Protokolle der letzten Sitzung der Federal Reserve. Die werden morgen veröffentlicht. Und dann werden morgen auch Quartalszahlen von Nvidia veröffentlicht. Das ist ja der Hersteller, der ganz zentral ist bei der Chip-Herstellung für künstliche Intelligenz. Um den wird ja ein riesen Hype gemacht. Und nun hofft man natürlich darauf, dass dort die Erfolgsstory weitergeht. Aber man wartet eben erst einmal ab. Und bevor das alles nicht klar ist, hält man sich zurück. Deshalb wird DAX heute im Minus.
Die Zahlen von Nvidia, die kommen am Mittwochnacht. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, die Zinsen. Viele erhoffen sich da ja heute Hinweise darüber, wann die Fed, die Zentralbank der USA, demnächst die Zinsen senken wird. Hier bei der Europäischen Zentralbank, bei uns, rechnen damit viele im Sommer. Sinken die Zinsen jetzt wirklich demnächst oder bleiben sie relativ hoch? Das ist so ein bisschen umstritten, weil der Bauzins zum Beispiel, der steigt ja jetzt gerade wieder.
Ja, das ist richtig. Und das ist teilweise sogar ein bisschen überraschend, denn die Hypothekenzinsen, sie ziehen seit einiger Zeit wieder an und sind im Grunde auch nicht allzu stark heruntergekommen. Zum Beispiel muss man im Moment für einen Hypothekenzins mit 10-jähriger Laufzeit rund 3% oder teilweise mehr bezahlen, mit 20-jähriger Laufzeit rund 3,5%. Und ich habe Joachim Schallmeier, er ist der Kapitalmarktexperte der DK Bank und leitet dort die Kapitalmärkte und Strategieabteilung. Ich habe ihn gefragt, warum denn nun tatsächlich die Zinsen nicht heruntergehen, denn normalerweise reagieren ja Banken immer schon deutlich im Vorfeld vor der erwarteten Zinssenkung, und das ist seine Antwort.
Man muss unterscheiden, um welchen Zins es geht. Es macht einen Unterschied, ob ich mir das kurze oder das lange Ende der Zinskurven anschaue. Also ob ich in den Bereichen 1, 2, 5 oder 10 Jahre betrachte, Geld anzulegen oder Geld aufzunehmen. Denn die Zinssätze für unterschiedliche Laufzeiten sind extrem unterschiedlich aktuell ausgeprägt, mit der Besonderheit, dass kurze Laufzeiten oder Geldmarktzinsen deutlich höher sind als die langlaufenden Zinsen in den Bereichen 5 und 10 Jahren. Wenn wir jetzt über die anstehenden Zinssenkungen der Notenbanken sprechen, dann wirken die sich auf das kurze Ende, also auf Tagesgelder, auf kurzlaufende Anleihen aus, weniger stark auf das lange Ende. Das erklärt auch schon, warum wir beispielsweise bei den Hypothekenzinsen keine großen Bewegungen sehen, weil die anstehenden Zinssenkungen sich auf Hypothekenlaufzeiten von 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren Laufzeit kaum auswirken.
Das hört sich so an, als ob da aber auch ein bisschen oder eine ganze Menge Unsicherheit mit dahinter steckt, oder?
Da ist auch Unsicherheit drin. Also gerade wenn wir über den Hypothekenzins sprechen, dann haben wir eine schwierige Situation durchaus im Baugewerbe, in der Immobilienfinanzierung insgesamt, auch nicht nur bei den Privaten, sondern auch bei den Gewerblichen. Wobei man sagen muss, dass die zwischenzeitlichen Unruhe, die es ja auch bei den Pfandbriefbanken gab, sich mittlerweile doch wieder deutlich gelegt hat.
Nun hat die Europäische Zentralbank ziemlich deutlich gemacht, dass sie voraussichtlich im Juni die Leitzinsen senken wird, auch wenn sie sich noch eine Hintertür offen gelassen hat. Wie ist Ihre Einschätzung? Wird sie es wirklich tun?
Ja, das sieht danach aus, vor allen Dingen, weil sich erstens die Inflation im Euroraum zwar ganz zäh nach unten bewegt, aber eben doch in die richtige Richtung tendiert. Und die Aussagen der Notenbankerinnen und Notenbanker in den letzten Wochen, die verdichten sich doch ganz klar darauf, dass es am 6. Juni, das ist ja die nächste turnusmäßige Sitzung der EZB, dass dort der erste Leitzinsschritt dann nach unten von 25 Basispunkten beschlossen wird.
Und wie sieht es aus Ihrer Sicht in den USA aus?
In den USA ist die Unsicherheit über den weiteren Zinsverlauf ungleich größer als in der Eurozone. Die USA haben auch in diesem Jahr wieder von einer stärker als erwarteten wirtschaftlichen Dynamik profitiert. Und die Inflation tut sich noch schwerer, als in der Eurozone tatsächlich nach unten zu tendieren. Im Gegenteil, die ersten Monate dieses Jahres waren ja von Inflationsenttäuschungen geprägt. Wir rechnen damit, dass die Fed im September zu der EZB und auch anderen europäischen Notenbanken die Zinswende einleiten wird.
Was hat es dann für Folgen für die Verbraucher? Können Sie zumindest bei den Bauzins mit einem Rückgang dieser Zinssätze rechnen?
Eine Hypothek aufzunehmen wird auch in 6 und 12 Monaten nur zu einem ähnlich hohen Zinssatz wie heute möglich sein. Ganz einfach deshalb, weil sich die langfristigen Zinsen nicht sonderlich stark nach unten bewegen, sondern nur die kurzfristigen Zinsen. Und das bedeutet für Anleger wiederum, die im Tagesgeld investiert sind, dass die Tagesgeldzinsen perspektivisch sicherlich eher etwas nach unten tendieren werden.
Soweit die Einschätzung von Joachim Schallmeier. Er ist der Experte für die Kapitalmärkte bei der DK Bank. Und er hat eben doch einige doch eher negative Aussichten für die Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Das stimmt wohl. Herr Jakisch, welche Aktien fanden Sie heute spannend?
Ja, da ist nicht allzu viel heute auf der Liste. Bayer sticht heraus mit einem deutlichen Minus von 1,7%. Da gibt es wieder starke Zweifel an der Gesamtstrategie des Unternehmens. Und deshalb sind die Anleger wieder auf Nummer sicher gegangen. Technologiewerte sind unter Druck, zum Beispiel Infineon mit einem Abschlag von 2%. Richtig spannend wird es dann im MDAX. Da ist nämlich eine Aktie deutlich unter Druck mit über 12%. Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy. Da gab es einen bösen Analystenkommentar einer Großbank in der Schweiz und die hat auch gleich die Aktie zum Verkauf empfohlen. Ja, und das haben die Anleger dann auch gemacht. Und auch hier sind die Chemiewerte deutlich unter Druck. Lanxess und Wacker Chemie, das liegt an den hohen Energiekosten.
Von der Chemie gehen wir gleich zum Ölpreis. Da dürfen Autofahrer sich freuen und teilweise eben auch die Chemie, denn der Ölpreis sinkt im Moment.
Ja, das ist richtig. Und das hängt mit den Konjunkturerwartungen zusammen, die sich ja in Deutschland weiterhin doch sehr, sehr trübe nur zeigen. Aber eben auch in vielen anderen Teilen der Welt. Da geht man davon aus, dass insgesamt die Nachfrage nicht mehr ganz so stark ist. Der Ölpreis sinkt heute um rund 1 Cent oder 1,5%. Und nun kann man hoffen, dass auch die Mineralölkonzerne das weitergeben.
Wie steht der Euro?
Der Euro leicht gestiegen auf 1,0868 $. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,57%. Und der Goldpreis, der kostet die Feinunze im Moment $2,421,86. Das sind rund $3,50 weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jakisch, haben Sie gehört. Danke. Danke nach Frankfurt. Das Wasser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht immer noch in vielen Kellern und Wohnungen. Da melden die Meteorologen, dass jetzt auch andere Regionen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, mit Starkregen rechnen müssen. Starkregen nimmt zu, das ist ganz offensichtlich, und die Schäden auch. Aber nur die Hälfte der Immobilien, grob gesagt, die beschädigt werden, sind auch ausreichend versichert. Fast die Hälfte der Betroffenen und der Deutschen überhaupt hat keine Elementarschäden. Inventarschadenversicherung. Müsse dir also nicht zur Pflicht werden? Das schlagen jetzt einige SPD-Politikerinnen und Politiker vor. Klingt vernünftig. Gibt es einen Haken? Mischa Erhardt.
Während viele Menschen in Saarland und Rheinland-Pfalz damit beschäftigt sind, die verheerenden Folgen der Hochwasser, soweit es geht, grob zu beseitigen, stellen sich darüber hinaus einmal mehr auch grundsätzlichere Fragen.
Wenn die Lage sich beruhigt hat, werden wir uns einen Überblick verschaffen müssen, was die Schadenssituation angeht, wie groß das Schadensbild ist, was sind Versicherungsfälle, wo ist auch öffentliche Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Das wird uns sicherlich noch lange Zeit beschäftigen,
sagte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger im saarländischen Rundfunk. Von politischer Seite sind dabei die Signale eindeutig, niemand wird mit den entstandenen Schäden alleine gelassen. Aus ihrer Partei SPD wird nun einmal mehr die Forderung laut, dass jede Wohngebäudeversicherung zukünftig auch eine gesetzlich vorgegebene Versicherung gegen Elementarschäden enthalten müsse. Als Elementarschäden bezeichnet man Schäden an Gebäuden, die natürliche Ursachen haben wie Hochwasser, Stürme oder Erdrutsche. Das Thema wird in Deutschland seit Jahren kontrovers diskutiert. Der Bundesrat fordert seit mehr als einem Jahr die bundesweite Einführung einer solchen Pflichtversicherung, vor allem auch mit Verweis auf die Hochwasserkatastrophe an der Ahr vor 3 Jahren. In Frankreich gibt es so eine Regelung, bei der Mieter und Eigentümer eine Gebäudesachversicherung gegen Elementarschäden bezahlen müssen. 26 Euro pro Jahr sind das aktuell, ab dem kommenden Jahr werden es 42 Euro sein. Professor Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hält es für sinnvoll, Mieter und Vermieter gleichermaßen in eine solche Versicherung einzubeziehen.
Wer es jemals erlebt hat als Mieter in dieser Lage, weiß auch, wie lange es sie und ihn als Mieter getroffen hat. Auch da hilft es, wenn wir schnell im Wiederaufbau reinkommen. Eine Verzögerung, so wie wir sie jetzt im Ahrtal erlebt haben, über ein Jahr bis zur Klärung allein der Ansprüche, das trifft natürlich auch die Mieter und nicht nur die Vermieter.
Jakob Tewis, stellvertretender Vorstand vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz, hält das französische Modell für ein funktionierendes, das er in dieser oder ähnlicher Form auch für Deutschland empfiehlt.
Wir sprechen da von dem Samariter-Dilemma. Das heißt, in dem Moment, wo dann die Katastrophe geschieht, sind alle bereit, das gemeinsam zu tragen, und in dem Moment zahlt man ja Steuergelder. Das heißt also, die Ahrtal-Katastrophe hat jeden Steuerzahler über 300 Euro gekostet. Und das sind natürlich Beträge von 26 Euro im Jahr sehr viel geringer als für ein System, was sich selbst trägt.
Die Versicherer sind gegen eine solche Pflichtversicherung. Denn dann müssten sie alle Gebäude mit vergleichsweise geringen Prämien versichern, auch Gebäude in Hochrisikogebieten wie an Flussläufen. Beim Gesamtverband der Versicherten wirbt man daher vor allem für präventive Maßnahmen.
Das ist eine gesellschaftspolitische Gesamtaufgabe zwischen Bund, Ländern, Kommunen und den privaten Bauherrinnen und Bauherren, dass wir in allen Bereichen der Prävention hier tätig werden. Denn wir sehen, der Klimawandel ist offensichtlich da. Wir sehen es in den steigenden Schäden. Und steigende Schäden bedeuten steigende Prämien. Und dem kann ich nicht begegnen in dem Moment, wo ich sage, ich erhöhe einfach die Versicherungsdichte und versuche das dann in so einem Umlagesystem. Das ist eine Mehr.
Sagte die Vize-Hauptgeschäftsführerin des GdV Anja Käfer-Rohrbach vor einigen Wochen anlässlich einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages zum Thema. Allerdings wendet der Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen, ein, dass das bisherige System auch nicht gut funktioniere, weil trotz aller Bemühungen nur rund 50% der Gebäude gegen Elementarschäden versichert sind und deswegen am Ende regelmäßig die Steuerzahler nach Naturkatastrophen einspringen müssen.
Die Versicherer sagen ja immer, ja, sie versuchen, jeden dazu zu kriegen, diese Versicherung abzuschließen. Aber da gibt es keinen Erfolg in dem Sinne, dass das jetzt ein signifikanter Anteil mehr geworden wäre von Leuten, die versichert sind, sondern ein Großteil ist eben nicht versichert. Und am Ende müssen wir dann alle gemeinsam für den Schaden aufkommen. Denn nach so einer Katastrophe, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, die sagt, ihr habt euch nicht versichert, also kriegt ihr kein Geld, der muss noch geboren werden.
Hermann Josef Tenhagen war das im Beitrag von Mischa Erhardt. Die Deutschen zahlen vergleichsweise viel für ihren Strom. Das hat gerade erst das Vergleichsportal Verivox untersucht. Ein Teil der Erklärung ist, dass viele von uns offenbar zögern, den Stromanbieter zu wechseln. Grundsätzlich aber ist Strom wieder viel billiger als vor 2 Jahren. Sowas wie damals, dass wir nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, so tief in die Tasche greifen müssen für Strom, das soll so schnell jetzt nicht mehr passieren. Deshalb hat die EU den Strommarkt reformiert. Heute kommt da ein Haken dran und meine Kollegin Dorothee Holz hat sich das genauer angesehen. Dorothee, warum ist das jetzt so eine besondere Reform?
Also Reformen des europäischen Strommarktes gab es immer wieder. Das ist normal bei einem Markt, der schon 25 Jahre alt ist. Aber der russische Angriffskrieg, der hat auf dramatische Weise die Grenzen dieses Strommarktes aufgezeigt. Wir erinnern uns alle daran, als der Strompreis 2022 quasi explodiert ist. Die Unternehmen und Verbraucher waren dem absolut hilflos ausgeliefert. Besonders krass war es im August 2022. Da kostete die Megawattstunde an der Leipziger Strombörse 563 Euro ein Jahr davor. Also im August 2021 lag der Preis bei nur 23 Euro. Um einfach mal so eine Dimension klarzumachen. Das war ein echter Schock und diese Reform soll jetzt verhindern, dass sich das nochmal wiederholt. Der europäische Strommarkt soll stabiler, erschwinglicher und nachhaltiger werden. Also ganz schön viele Ansprüche auf einmal. Im Kern geht es darum, dass die Preise abgefedert werden sollen für Unternehmen und auch für Verbraucher.
Aber wie will man denn verhindern, dass es wieder teurer wird?
Ich muss jetzt ein bisschen technisch werden, weil ein wichtiges Marktinstrument nicht angetastet wurde, das für manche sehr entscheidend ist oder stark in der Kritik ist. Das sogenannte Merit Order Prinzip. Das bedeutet, dass sich der Strompreis nach dem teuersten Kraftwerk richtet. In der Regel sind das Gaskraftwerke. Das geschieht in Zeiten sehr hoher Nachfrage, wenn günstiger Strom aus Windkraft zum Beispiel nicht ausreicht und Gaskraftwerke zuliefern müssen. Dass daran nicht gerüttelt wurde, haben die europäischen Grünen scharf kritisiert. Energieexperten, die sagen aber, gut, dass dieses Marktinstrument erhalten bleibt. Für Verbraucher soll es dagegen mehr Wahlmöglichkeiten geben. Das fängt bei den Verträgen an. Man kann sich zum einen für einen Festpreisvertrag entscheiden, der sichere, langfristige Preise garantiert, aber auch für dynamische Verträge, um Strom dann zu nutzen, wenn er einfach billiger ist, etwa nachts oder mittags. Es soll auch mehr Informationen für Verbraucher geben. Die Anbieter dürfen die Vertragsbedingungen auch nicht einseitig ändern. Und wer Probleme mit der Stromrechnung hat, vielleicht kurzzeitig finanzielle Engpässe hat, dem soll auch die Stromzufuhr nicht gekappt werden. Also Verbraucherschutz, ganz, ganz wichtig. Die andere Säule, es soll mehr erneuerbarer Strom gefördert werden.
Und wie soll das funktionieren? Welche Instrumente gibt es da?
Da muss ich dann wieder technisch werden. Hauptinstrument ist nämlich das sogenannte oder sind die sogenannten Contracts for Difference, Differenzverträge. Damit garantieren die EU-Staaten Stromerzeugern den Mindestpreis für Strom, wenn sie neue Investitionen tätigen. Fällt der Strompreis also unter den garantierten Preis, dann springt der Staat ein. Liegt der Preis höher, dann geht der Überschuss wiederum in die Staatskasse. Das ist ein durchaus sinnvolles Instrument, um einfach mehr erneuerbare Energie zu schaffen, um mehr Investitionen zu fördern. Aber wie immer liegt der Teufel im Detail. Man muss aufpassen, dass es kein reines Subventionsinstrument wird. Denn im Moment ist Ökostrom so billig, dass der Bund gerade mit Milliarden einspringen muss. In diesem Monat, also im Monat Mai, fiel der Strompreis an 8 Tagen hintereinander zeitweise auf etwa 0 Euro, sogar darunter. Das passiert, wenn es einen Überschuss an erneuerbarem Strom gibt und die Nachfrage nicht hoch genug ist. Klasse, würde man da sagen, Strom kostet nichts. Leider stimmt das nicht, wenn der Bund ist gesetzlich verpflichtet, den Produzenten von Wind- und Solarstrom einen Ausgleich zu zahlen. Da helfen nur mehr Batteriespeicher, aber da hilft auch der dynamische Strompreis.
Und darüber könnten wir jetzt noch mal ein bisschen reden. Tun wir nicht. Danke, Dorothee Holz. Es muss unheimlich frustrierend sein. Erst 6 Monate streiken, den ganzen Winter durch, für einen Tarifvertrag und dann am Ende nichts erreicht. Es gibt keinen Tarifvertrag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schrott- und Recyclingfirma SRW Metal Float in Sachsen. 6 Monate also umsonst. Naja, immerhin geht der Streik als längster Streik der IG Metall in die Geschichte ein. Heute gehen die, die vorher gestreikt haben, wieder zur Arbeit. Der Arbeitgeber lässt sie wieder rein, nachdem er sie erstmal ausgesperrt hat. Ralf Geißler berichtet.
Es wird kein leichter Weg. Nach mehr als 180 Tagen sollen sich die Streikenden von SRW Metal Float heute wieder zu jenen Kollegen gesellen, die den Streik nicht unterstützt haben. Sie sollen für jenen Chef arbeiten, der sie nach Streikende erst einmal tagelang ausgesperrt hat. Öffentlich reden will gerade keiner von ihnen. Das überlassen sie Michael Hecker, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall.
Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr gefasst und können auch selbstbewusst wieder zurück an die Arbeit gehen. Sie sind aufgestanden, haben sich eingesetzt, haben für ihre Rechte gekämpft, für ihren Tarifvertrag. auch wenn das Ergebnis ein anderes ist als das, was wir uns gewünscht hätten.
Gescheitert sind die Streikenden an der Abwehr der Geschäftsführung. SRW Metalfloat gehört zur Scholz-Gruppe. Die Firma eines chinesischen Investors wollte unter keinen Umständen einen Tarifvertrag. Stattdessen erhöhte sie freiwillig Löhne und unterminierte so die Unterstützung für den Streik. Man kenne diese Strategie von Tesla in Brandenburg, sagt Hagen Lesch vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Auch Amazon verhindere seit Jahren durch freiwillige Lohnerhöhungen eine starke Gewerkschaftsbewegung im Haus.
Das ist natürlich eine Strategie, die ist auch völlig in Ordnung und die scheint ja auch wirkungsvoll zu sein, weil vielen Beschäftigten ist eigentlich egal, ob sie jetzt tarifgebunden sind, also sprich formal einen Tarifvertrag im Unternehmen haben oder nicht, solange das Geld da ist, also solange die Kohle stimmt.
Doch welche Chancen hat eine Gewerkschaft noch, wenn Unternehmen so vorgehen? Am Ende komme es auf die Geschlossenheit der Belegschaft an, sagt Lesch. Wenn sie einen rechtsverbindlichen Tarifvertrag wirklich wolle, könne sie ihn zumeist auch durchsetzen. Das sieht Nadine Boguslawski ähnlich. Die Vorständin für Tarifpolitik bei der IG Metall sagt, verloren habe im aktuellen Konflikt auch der Arbeitgeber.
Mit der Verweigerungshaltung hat er sich ja auch wirtschaftlich selber geschadet. Also mit dem Streik an sich und auch mit der ungenutzten Arbeitskraft zu Beginn der Aussperrung und hat jetzt weiterhin keine guten Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne, sodass auch in Zeiten von Fachkräftemangel immer ein Teil der Mitarbeiter jetzt einfach wegläuft oder sich bei anderen Arbeitgebern Beschäftigung sucht.
Wie viele der Streikenden tatsächlich gar nicht erst zurückkommen, bleibt unklar. Das Unternehmen lässt eine Interviewanfrage unbeantwortet. Stattdessen redet erneut die Politik. SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Streikenden im November besucht. Nun bedauert sie, dass sich die Gewerkschaft nicht durchsetzen konnte.
Das Verhalten des Arbeitgebers verstößt gegen alle Grundregeln unserer Wirtschafts- und Sozialordnung. Tarifautonomie, Tarifbindung, das Streikrecht, das gehört zu den konstitutiven Elementen unseres Landes. Es ist das gute Recht der Beschäftigten, für einen Tarifvertrag zu kämpfen. Ebenso, dass sie dafür gestreikt haben.
Es klingt, als wolle die SPD-Chefin den Streikenden noch einmal symbolisch auf die Schulter klopfen. Das Unternehmen mag Gepflogenheiten nicht eingehalten haben. Rein rechtlich ist ihm bislang nichts vorzuwerfen. Mehr bleibt leider nicht von einer Geschichte, die am Ende nur Verlierer kennt.
Und jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Unsere Kolleginnen und Kollegen kommentieren, dass die sogenannte Wirtschaftsweise Monika Schnitzer eine Rentenreform fordert. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt dazu:
Auch wenn ihre Lösungen in die falsche Richtung gehen, Schnitzer hat das Problem richtig erkannt. Die Bevölkerung wird älter und immer mehr Rentner kommen auf immer weniger Beitragszahler. Reformen sind also unverzichtbar. Doch in der öffentlichen Debatte zu dem Thema geht es hauptsächlich um die Ausgaben der Rentenkasse. Über die Einnahmen wird zu wenig diskutiert. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, sie aufzubessern. Etwa indem man alle Erwerbstätigen verpflichtend in die Rentenkasse aufnimmt und arbeitsfähigen Migranten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Die Volksstimme aus Magdeburg geht auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ein. Sie aufzuweichen oder abzuschaffen sei absolut unrealistisch. Die meisten der Betroffenen würden keinen Tag länger arbeiten. Sie würden die ihnen gekürzte Rente vergnatzt hinnehmen und den Parteien bei den nächsten Wahlen die entsprechende Quittung ausstellen. Also, liebe Wirtschaftsexperten, macht bitte Vorschläge, die auch politisch umsetzbar sind. Wie wäre es mit mehr Anreizen, damit Fitgebliebene noch Lust darauf haben, ein paar Jährchen im Job dran zu hängen? Die Süddeutsche Zeitung kommentiert angesichts der Unwetter im Südwesten Deutschlands den Hochwasserschutz. Mit dem Abzug der Wassermassen verschwindet das Thema vom Wahrnehmungs- und Dringlichkeitsradar. Wenn es Monate oder Jahre später um den Bau aufwendiger und dementsprechend teurer Hochwasserrückhaltesysteme geht, ist selbst vor Ort häufig die Einsicht in deren Notwendigkeit längst der Bequemlichkeit gewichen. Das Ahrtal ist dafür das beste Beispiel. Nach mehreren Flutkatastrophen entwarf man dort in den 1920er Jahren Pläne für große Regenrückhaltebecken. Sie wurden allerdings nie gebaut. Lieber investierte man damals das Geld in den Nürburgring. Es ist eben alles eine Frage der Prioritäten. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder blickt auf die Lage der Apotheken im Land. Umsatzstarken Stadtapotheken etwas wegnehmen, um es gefährdeten Apotheken auf dem Land zu geben, das fordern die gesetzlichen Krankenkassen. Das hört sich zunächst einmal einleuchtend an. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail. Nimmt man nur in Innenstädten, wo es noch viele Apotheken gibt, etwas weg? Oder jeder Apotheke innerhalb einer Stadt, also auch in Randgebieten? So oder so, das Apothekensterben ist längst keine Floskel mehr, sondern bittere Realität.
Das war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.